Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des Everywhere Games Podcast. Wir sind wieder dabei und das sind...
Ja, der Alex. Ich fange mal an.
Ja, der andere Alex.
Ich habe gezögert, ich bin Daniel.
Und Tim ist auch dabei.
Und der Robert, der hockt gerade unterm Tisch. Der will heute nicht sprechen.
Nee, genau, der Robert, der hat seine verdienten Ferien.
Und deswegen letztes Mal so viel geredet, dass er jetzt keine Stimme mehr hat.
Die User haben sich beschwert, haben
gesagt... Ging mir ein bisschen auf den Sack, der Robert.
Schneide den mal raus, den Affen, und ja, haben wir jetzt gemacht.
Okay, also, dann fangen wir an. Viel Spaß. Wir starten wie immer mit den News der Woche. Das sind die News, die bei Area Games in den vergangenen 7 Tagen am meisten angeklickt worden sind. Und da gehen wir einfach mal davon aus, dass das bedeutet, dass die euch am besten gefallen haben.
Es sei denn, das sind deine News, weil er immer so oft die kontrollieren muss, weil er so viele Rechtschreibfehler
drin hat. Ja, und Alexander Kappmann, der immer Überschriften wählt, als wenn er bei der Bild-Zeitung ausgebildet wurde.
Genau.
Ja,
oder zweimal Tim, Bild in einem Satz. Genau das Gegenteil macht. Okay, also der absolute Spitzenreiter war Modern Warfare 2, Collector's Edition mit Nachtsichtgerät und Call of Duty 1. Genau. Wer hat die News denn verbrochen? Daniel, oder?
Ja, ich habe sogar zwei News dazu gebracht, weil es gab ja nochmal praktisch ein Update, was ich nicht als Update gemacht habe, sondern als zweite News, um Doppelklicks abzusahnen. Dass es nämlich jetzt auch einen Preis hat.
Also ich finde, die News hat alleine jetzt schon mal einen Preis verdient, weil du einfach so lange Wörter so geil abgekürzt hast, dass man es trotzdem verstanden hat. Ja. Das finde ich, das hat schon mal einen Preis verdient.
Zum Beispiel?
Jetzt fällt dir nichts ein.
Genau. Was für ein Preis, oder was?
Nein, welche Wörter sind
da? Naja, hier, die Call of Duty 1, die Collector's Edition, er hat das alles in eine Überschrift reingekriegt, ohne dass es ein Zweiteiler wurde.
Ach so, ja.
Ja, das meine ich mal.
Dich kann man leicht verblüffen.
Das war einfach geil. Ja. Genau, aber jetzt nochmal zum Inhalt der News. Genau.
Ja, also wir reden über Modern Warfare 2. Da gibt es ein Nachtsichtgerät, wenn ich ganz viel Geld ausgebe.
Ja, aber erstmal gibt es da einen Community Manager, den Robert Bowling, der auch so geschrieben wird wie der Bowling-Sport. Und der ist halt einfach so ein super krasser Typ, der immer über Twitter und was weiß ich alles verrät, was andere Leute erst nach Release irgendwie so hinter vorgehaltener Hand ausplaudern würden. Und er hat die erste je hergestellte Special Edition einfach mal genommen, ausgepackt und das gefilmt und uns gezeigt. Und ja, da ist ein Nachtsichtgerät drin und das soll auch funktionieren. Geil. Allerdings, wir haben zahlreiche Nachtsichtgerät-Experten bei uns in der Userschaft.
Für das Geld kann das keine Qualität sein.
Comments gemeldet und meinten alle so, mein Nachtsichtgerät, ja, das hat 2000 Euro gekostet, meins hat 15.000 gekostet. Ich habe noch eins aus der DDR, das habe ich mir selbst gebaut damals, aber das ist auch super und war viel teurer. Und ja,
also
natürlich.
Ich glaube, es wird auf jeden Fall reichen.
Das ist wie eine Kaffis Zahnspange. Also ja. Man sieht da wieder, also dass man manchmal wirklich auch ein bisschen mehr Geld ausgibt.
Ich finde ja, die ist ja schon mal sehr gut geeignet. Also ich dachte mal, für dich wird sie reichen, um unter der Decke deine kleinen Spielchen zu machen, um überhaupt irgendwas zu finden. Dafür wird es wahrscheinlich reichen. Aber hallo. Für 150 Euro ein Spiel, noch ein Spiel und du kannst mit dir selber wieder spielen.
Call of Duty 1 zum den Download-Code. Das wird auch so bei Xbox Live Arcade und Steam und was weiß ich, wo beim PSN wird es erscheinen als Remake mit Multiplayer-Modus wieder und allem. Dann wird da ein Artbook drin sein, eine Steelbox und das wird eine der fettesten Special Editions aller Zeiten, davon kann man jetzt schon mal ausgehen.
Wahrscheinlich auch zu dem fettesten Spiel aller Zeiten,
das
jetzt jedenfalls angeteasert
wird. Wollen wir mal sehen, also es wird 150 Euro kosten, wenn man sich diese krasse Box holt. Für 80 Euro gibt es dann aber nochmal nur das Steelbook, auch mit Call of Duty 1 zum Runterladen. Und den coolsten Witz, noch cooler als alle Witze, die wir jemals hier machen können.
Der Amokläufer mit
Nachtsichtgerät. Genau, der kommt auch aus der Community. Der nächste Amokläufer, der wird dann dieses Nachtsichtgerät aufhaben. Oder, noch viel lustiger und pädagogisch wertvoller, der nächste Amokläufer wird von Killerspielern gestellt, die sie dieses Nachtsichtgerät haben und deswegen nachts sehen können. Ja, super lustig seid ihr, total geschmacklos, ihr Idioten. Kann man dazu jetzt nur als verantwortungsvoller Redakteur sagen.
Die Top-News der Woche, ja.
Auch immer sehr interessant bei den Lesern sind News zum Thema Heavy Rain, dem PS3-Exklusivtitel. Diesmal war unsere Schlagzeile wegen Weihnachten auf 2010 verschoben.
Vielleicht sollten wir einfach die Überschrift nochmal irgendwie vergrößern auf 100, damit du auch du sie erkennen kannst. Ja, genau. Ja. Sich dann darüber mokiert. Genau, Heavy Rain, wird verschoben, beziehungsweise war ja schon klar, genauso wie God of War 3. Das sollte ja ursprünglich auch dieses Jahr erscheinen. Hat ja der gute, wie heißt der, der Brummbär, wie wir ihn immer nennen, oder der immer aussieht wie Papa Bär, der Jack Tretton. Nee, der Jack Tretton hat das nämlich gesagt. die haben jetzt aber gesagt, Leute, sorry, das erscheint erst 2010, denn Weihnachten ist ja da und Weihnachten ist scheiße für ein Spiel. Kennt ihr die Theorie?
Ja, damit befindet sich ja Heavy Rain mittlerweile in sehr guter Gesellschaft. Du hast ja schon angesprochen, God of War 3, jetzt gibt es ja auch Gerüchte, dass Mac, also das 256-Mann-MMO, erst nächstes Jahr erscheinen wird, laut GameStop und Gamefly, die haben den Termin da erst auf Januar 2010 gesetzt. Ja. Und natürlich sämtliche Take-Two-Titel quasi,
genau,
die für dieses Jahr angekündigt.
Ich finde halt die Begründung halt sehr interessant, weil sie haben halt gesagt, es ist halt, der Weihnachten ist einfach mittlerweile zu voll gefropft mit geilen Titeln. Du kannst halt kein Spiel mehr bringen und gerade, also sie betont es ja, dass gerade so
neu,
so ein, ja, das war der Witz an der Sache. Es ist altgriechisch, kann man das ableiten vom.
Ja, nein. Genau, das sehen wir wieder mit den Griechen, das ist ja ein
Thema. Sie wollten wenigstens mal riechen. Genau, haben sie gesagt, das ist gerade für so ein neues Genre, weil Heavy Rain ist ja jetzt nicht unbedingt, wo man sagen kann, das ist jetzt ein Shooter oder irgendwie sowas, wo man oder eine Art Franchise, was die Leute schon kennen. Also es ist an sich ja immer noch eine Art Experiment, was jetzt nicht gleich jeder auf seinen Wunschzettel hat und deswegen wollen sie dem eher eine Art, sag ich mal, freieres Release-Zeitfenster geben, was eben nicht vollgespickt ist mit irgendwelchen Splinter Cells und keine Ahnung, was da noch alles ist.
Also früher haben wir Presseleute immer darüber gemeckert, dass Weihnachten immer alle Spiele rauskommen, ja, und danach irgendwie 4 Monate Ebbe ist. Das ist natürlich, hat man letztes Jahr gesehen, auch wirklich so der Fall, dass dann so einen innovativen Titel wie zum Beispiel Mirror's Edge oder Dead Space einfach untergegangen sind.
Obwohl man natürlich sagen muss, dass es bei Killzone 2 ja irgendwie auch nicht funktioniert hat. Ich meine, das erschien auch im Februar
und ist jetzt auch nicht 8 Milliarden Mal. Das wollte ich gerade
erwähnen, Verzeihung.
Lord Spesmo. Nee, die Sache ist nämlich die, dass man sagen kann, bei so innovativen Spielen wie halt ein Mirror's Edge oder so, da würde ich sagen, da lohnt sich das wirklich, das hin zu verschieben. Aber ein Spiel wie God of War oder so, das ist natürlich ein Scheinargument, denn das sind ja genau die Spiele, die sozusagen zu Weihnachten immer die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und ein Gears of War 2 hat das ja auch nicht geschadet, kurz vor November rauszukommen oder ein Fable damals im Ende Oktober.
Fallout, alle,
die Fallout, haben das super gekauft. Das sind ja gerade die Spiele und ich glaube, diese Top-Titel mit so einem großen Namen und Lizenzen, die müssen zu Weihnachten rauskommen, weil da sind dann wirklich die ganzen Käufer mit dem Geld in der
Tasche. Genau, da ist ja wirklich die Zeit, wo sich so ein Gamer mal mehrere Spiele dann von Leuten wünscht.
Wo er auch Urlaub hat und dann nicht spielen kann.
Und die werden ja dann auch nicht alle auf einmal gespielt, aber da kaufen sich die Leute das Zeug oder es wird ihnen gekauft. Es ist einfach jetzt eine super praktische Ausrede für so einen Entwickler gegenüber dem Publisher zu sagen, wir brauchen noch was Zeit, um das aufzupolieren. Und gerade bei so einem vielversprechenden Titel, da sagt der Publisher jetzt halt eher, gut, mach das ein bisschen später. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es viele Spiele gibt, die jetzt vom Sommer auf den Oktober oder Winter verschoben werden, weil sie hören, dass viele Kracher erst später kommen. Ob das jetzt ein Dragon Rising Operation Flashpoint 2 oder also Dirt 2 oder was weiß ich, die kommen jetzt alle so zwischen September und Weihnachten raus, obwohl die eigentlich schon im Sommer kommen sollten. Und das könnte ja auch was miteinander zu tun haben.
Ja, ich glaube auch. Also die ganzen Gamer müssen sich keine Sorgen machen. Ich glaube, die werden sich trotz der ganzen Verschiebungen an Weihnachten wahrscheinlich nicht für ihre Spiele entscheiden können, weil es immer noch zu viel Auswahl gibt.
Und wer weiß, vielleicht werden dann Titel groß, die man vorher vielleicht wirklich gar nicht auf dem, auf dem Zettel hatte.
Oder Modern Warfare 2 verkauft noch ein paar Millionen Exemplare mehr.
Ah, das muss eigentlich nicht sein.
Auf alle Fälle ist es wirklich so, dass man sagen kann, als Gamer hat sich die wirklich die Sache gut entwickelt, denn diese ganz starke Saisonfixierung, die es früher gab, die ist mittlerweile, glaube ich, ein bisschen schwächer geworden. Also wann gab es das schon mal, dass man so wie jetzt im Sommer oder im April, Mai, da wirklich Top-Titel hatte, die rausgekommen sind. Und wir hatten diesen Sommer zum Beispiel Ghostbusters, zumindest wenn man das importiert hat.
Red Faction Guerilla.
Dann kommt sowas wie Divinity 2 noch für PC-Rollenspieler. Also da kann man echt nicht meckern. Ich denke mal, das sind Entwicklungen, die gerade Gamer wirklich sehr positiv begleiten sollten.
Das nächste große Thema ist Lara Croft. Die gehört ja mitsamt Mutterfirma Eidos mittlerweile zu Square Enix. Und das bedeutet nicht unbedingt, dass Lara Croft jetzt cooler Augen bekommt und man die Kämpfe nur noch rundenbasiert macht, sondern das bedeutet, dass der ganze Stil von Miss Croft ein bisschen umgemodelt wird. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass unsere News dazu Lara Goes Lost Sandbox Survival auf Monsterinsel dementsprechend stark frequentiert wurde von uns.
War ja auch wieder eine News von mir, muss ich sagen, wie fast alle bis
eins.
Jetzt. Und es sieht wirklich auf den Artworks, die geleakt wurden und wo man schon mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass sie echt sind, weil das halt so interne Schreiben sind, die rumgegeben werden, um den Leuten in der Firma zu sagen, so sieht das neue Tomb Raider aus. Da kann man schon sehen, die Gegner sehen aus wie frisch aus Silent Hill kopiert, mit so riesigen Fingern und irgendwie
ja,
so
im
Stil von The Ring.
Genau,
und The Grudge und sowas. Ja genau, von diesen typischen japanischen Horrormädchen. Und dann haben wir wieder ein Bild, wo Lara auf dem Pferd reitet mit Pfeil und Bogen und von einem anderen auf dem Pferd verfolgt wird.
So God of War.
Das genau, so vom Art-Style her sieht das wieder wie God of War aus. Und es ist halt, genau, Sandbox auf einer Insel. Sie ist so irgendwie so nahe Japan, lustigerweise in der Nähe von Square Enix wahrscheinlich, von dem Hauptquartier, ist sie da auf einer unbekannten, versteckten Insel gestrandet. Es sieht erst aus, als wenn dort keine Einwohner wären. Man sieht nur so ein paar Zeichen, da muss irgendwo Leben sein. Und auf einmal wird sie dann von Monstern verfolgt.
Aber ich glaube nicht nur der Arzt.
Von Rauchmonstern? Oder?
Ja, das wär's noch.
Der hat so komischen Geräusche mit dabei. Der Arzt wurde ja nicht nur geändert. Du hast ja auch gesagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob du es eben schon angedeutet hast, dass er auch so eine Sandbox-Elemente haben soll.
Also, ja, habe ich gerade gesagt,
im letzten Satz. Quasi, ja, da habe ich irgendwie nicht mehr zugehört. Nee,
so, du bist auf dieser Insel, frei bewegst du dich da und kannst auch im Untergrund der Insel irgendwelche Gräber erkunden. wie das natürlich zu Tomb Raider dazugehört, sonst genau. Könnte es gleich einen anderen Namen haben. Ja, es ist halt auch so, sie ist jung und unerfahren, das ist eines ihrer ersten Abenteuer und sie ist dann mehr oder weniger zufällig bei einem Schiffsunglück gestrandet.
Ist ja wahrscheinlich Motion Capturing mit Megan Fox da.
Ja, nein. Hoffentlich. Sie wird ja auch die neue Film
Lara Croft spielen. Ist bis jetzt dementiert worden.
Wobei
es sich irgendwie anbietet. Also ja, ich glaube, also,
sie wäre schon eine gute Besetzung. Ja. Sie wirkt ja ein bisschen wie eine Angelina Jolie neu. Allerdings muss man sich wirklich fragen, ob das dem Tomb Raider Mythos sozusagen zugutekommt. Das Problem ist ja, dass Underworld, das ja wirklich eine, finde ich, klasse Fortsetzung war, das ein super Tomb Raider Spiel war, das eigentlich all die Qualitäten der Vorgänger eben auch hatte, dazu eine nette Story und eine zeitgemäße Grafik, dass das angeblich für die Eidos und jetzt Square Enix Chefs nicht erfolgreich genug war.
Das glaube ich aber ehrlich gesagt auch, dass dieses Prinzip einfach nicht mehr so richtig funktioniert. Ich glaube, das Problem ist, Uncharted
läuft besser.
Ja genau, aber ich meine, in Uncharted, genau, das hat aber trotzdem immer noch ein anderes Gameplay-Prinzip. Also ich fand dieses Tomb Raider, genau, also ich glaube, da werden sie auch hingehen und dann noch diese Sandbox, ich meine, das ist so eine Art Formel, so, das muss irgendwie funktionieren, du hast ein geiles Vibe, die kennt jeder.
Wir abwerten du wieder hier die gute Frau beschreibst.
Genau.
Das ist ein Vibe, ja.
Ja, aber dafür hast du in einem anderen Spiel einen richtigen Kerl.
Ja. Genau, ja, sehr schön.
Na, ich frage mich halt nur, ob das Open-World-Prinzip in einem Tomb Raider-Spieler funktioniert, weil ich meine, Tomb Raider lebt ja immer von den Geschicklichkeitseinlagen, die in
irgendwelchen Tempel. Ja, aber ich meine, ich kann mir das so vorstellen, so ein bisschen so mit Zelda-Elementen zum Beispiel auch, dass sie dann irgendwelche Gegenstände findet, die sie dann erst nutzen kann, irgendwie einen Greifhaken oder keine Ahnung
was. Flöte.
Also ich kann mir, ja genau, du wieder an die Flöte denken, das passt wieder zu dir, wieder dein Phallus-Syndrom. Also ich glaube schon, dass sie sich da, wenn die das neu auflegen und ein bisschen düsterer machen, dass das auf jeden Fall nochmal so eine Art Revival erfahren kann.
Na, was heißt Revival? Es ist halt dann wieder
Revival
was
heißt, kann man dann nochmal.
Nee, es ist wirklich wie jetzt Star Trek im Kino, dann so ein Reboot, was eigentlich wie eine ganz neue Serie ist, die ganz, ganz andere Elemente verfolgt. Und von daher klingt es schon und sieht auf den Bildern, die halt alle noch Artwork sind, sieht schon sehr atmosphärisch aus, kann auch ein cooles Spiel werden. Aber ich glaube, für mich wäre es halt kein Tomb Raider mehr. Man muss es wirklich dann so betrachten.
Ich glaube auch, also man sieht schon irgendwie am Art-Design, finde ich, dass man jetzt wirklich komplett nochmal irgendwie auf Neustart gedrückt hat und jetzt nochmal guckt, wie
es ist. Ja, aber gut, ich meine, das Splinter Cell zum Beispiel, das allererste war ja auch so. Ich meine, da warst du auch der geleckte Agent, der da irgendwie da immer durch die Gegend gestellt ist. Und wir sehen ja jetzt, was aus Sam geworden ist. Er ist ein abgefuckter Typ, der irgendwo Gerüste langklettert und irgendwelche Typen umbringt und gegen den Spiegel haut. Also ich sag mal so, du musst halt Änderungen machen, weil einfach das Publikum will einfach härteres Zeug, das will einfach anderes. Dieser düstere Trip, das sehen wir ja auch gerade in den Kinofilmen. Und genau, das ist halt einfach so. Die Leute wollen Düsteres und das, glaube ich, das wird das neue Tomb Raider hoffentlich erfüllen und dann wird das der Serie gut tun.
Ebenfalls in den News, Guitar Hero 5 hat das irgendeinen Untertitel? Nee, oder? Das heißt einfach nur Guitar Hero 5.
Das heißt einfach nur, naja, dazu kommt wahrscheinlich
so Legends of
World Tour auf wir zocken Extreme. Euch alle so krass ab, weil wir eine neue Gitarre
haben. Oh, kriegen. Ich meine, Kritik. Es splittet sich ja jetzt auch so. Es kommt Guitar Hero 5, dann kommt ja noch irgendwie
World Tour 2.
Irgendwas mit Band im Namen, wie Guitar Band?
Nee. Rockband.
Nee, auf jeden Fall
Band auch. Hero.
Band Hero, genau. Ja. Band
Hero. DJ Hero.
Ja, das sowieso. Aber ja, wo wird der Unterschied zwischen Band Hero und Guitar Hero 5 sein, fragt man sich, weil Guitar Hero 5 wird ja auch wieder eine neue Trommel und alles
da. Band Hero soll wohl ein bisschen mehr so die weichgespülteren, Anführungszeichen, Musik bedienen, während der Guitar Hero
so eine Art Singstar für die Leute, die vielleicht einfach mal so gedienere Songs
spielen. Oder so eine Art V-Music in cool.
Oder sowas, genau. Wo dann endlich auch mal YMCA mitsingen kann. Ist das nicht toll? Dann ist der Hammer. Nein, aber warum...
Rosenstolz wird für dich auch dabei sein.
Ja, genau.
YMCA, ne?
Ja, das hatte ich gerade eben.
Ja, was genau. Heißt Village People. Ich habe mir gerade so getan, als wenn ich Herr Kappern wäre.
Ja, und
den Witz, der gerade im letzten Satz
Guitar Hero 5
wurde noch mal erzählt.
Wurde nämlich die neue Gitarre gezeigt und die ist eigentlich gar nicht so neu. An sich wurde sie ein bisschen überarbeitet. Dieses Slider-Ding nämlich, das kennt ihr vielleicht aus der neuen Guitar Hero Gitarre aus Guitar Hero 4 und World Tour.
Sag mal, fünf miteinander
Guitar Hero. Genau, kann ja auch.
Oder hier YMCA.
Und da wurde der Slider überarbeitet. Da sind jetzt so eine Art, Markierungen drauf, wo man das besser auch erkennen kann, wo die Hände sind, so in kleinen Erhebungen. Also, falls ihr diese News auch bei den Gamer Girls gesehen habt, die haben gesagt, dass einfach diese, wie haben sie es so schön genannt, die wabbeligen Grifftasten wurden entfernt und nur ein Slider ist da. Das ist nicht so. Die wabbeligen Griffkasten sind immer noch da.
Ist jetzt aber alles digital.
Genau, das war auch so schön, ja. Und deswegen ist es jetzt auch störungsfrei.
Dass Frauen niemals über Technik schreiben.
Genau. Nee, wir sollten sie einfach mal, nackt sollten die das einfach mal spielen. Ne?
Genau.
Genau. Und dann wurde aber noch das neue Drumkit wurde präsentiert. Das ist jetzt natürlich noch ein bisschen mehr an Rockband. Die haben nämlich das Becken, die beiden Becken, die es da gibt, die wurden, haben sie jetzt verändert. Die waren ja vorher, waren die so komisch, ich nenne das mal kaffeefilterförmig. Jetzt sind die halt,
dass du dich vom Becken reinspringst.
Oh, und? Komm mal mit Katie Beckinsale. Die verkauft ihr Becken. Und, der war schlecht.
YMCA irgendwas.
Genau. Also, wie gesagt, das wurde jetzt verändert. Die viele Fans, beziehungsweise in den Comments wurde ja gleich gesagt, das sieht halt immer noch aus wie ein Kinderspielzeug. Die sollen mehr zu Realismus gehen, werden sie natürlich nicht machen.
Haben sie aber mit den Gitarren auch gemacht.
Das Ding,
also, die sehen jetzt viel mehr wie eine Gitarre aus.
Ja, aber ich glaube,
da kommen sie echte Saiten.
Und Sandbox-Format.
Es ist ein ziemliches...
Und spielt auf einer Insel.
Ja. Du musst ja einen Kompromiss eingehen aus Materialkosten und sowas, weil du willst ja nicht dieses Ding für 200 Euro anbieten, wenn er da irgendwie massives Eisen da oder sowas da reinmacht.
Also ich bin gespannt, wann diese ganze Musik, vielleicht ist das was für unseren runden Tisch danach, wann diese ganze Musikspiel-Flut sozusagen mal langsam in Stocken kommt, weil ich denke mal, wenn du so eine Gitarre hast, so wie wir alle, wir haben ja alle schon die erste oder zweite oder dritte Gitarre.
Ich verschenke schon Gitarren, so viele
habe
ich.
Ja, genau. Und es kommt dann wieder Rockband Beatles, dann kommen noch irgendwie 600 Versionen von Rockband. Dann
es gibt auch eine eigene Gitarre von Metallica.
Also die Frage ist eben wirklich, ob man sozusagen die nächsten 10 Jahre lang immer noch zu Hause mit seiner Gitarre so weiterspielt.
Ich glaube, das liegt an Activision. Also ich meine, Activision hat ja gesagt, sie mögen Franchises, die man über 10 Jahre ausbeuten kann. Also wissen wir, 4 Jahre haben wir noch oder 5 und dann
wird es vielleicht. Ich muss sagen, bei mir persönlich, aber das ist, glaube ich, nur ein persönlicher Eindruck, weil bei Daniel ist es, glaube ich, anders, ist die Luft langsam raus. Also ich hätte jetzt, also ich freue mich auf Rockband Beatles, weil ich einfach Fan der Beatles war und
ich mir aber nicht vorstellen kann, dass es geil ist, so Submarine zu performen. Das ist jetzt aber nicht so, wo ich sage, so
das will ich jetzt. Wenn man das von damals kennt, und ich meine, das ganze Sgt. Pepper Album runterzuspielen, ist einfach schweinegeil. Aber Queen würde mich auch noch reizen.
Ja, aber wir sind ja jetzt Johnny einfach so Gamer, die so alles spielen und die Guitar Hero immer cool fanden, und aber das jetzt auch nicht so jeden Tag gespielt haben. Wir sind jetzt nicht solche, die nur Musikspiele spielen.
Hast du irgendwas zwischen den Zähnen, Daniel?
Ja, genau. Du hast was zwischen deinem Pobacken. Das riecht auch genauso gut wie das, was ich zwischen den Zähnen habe. Aber egal. Nein, es gibt ja wirklich so Leute, die nur Musikspiele spielen und das ist denen ihr Lieblingsgenre, und die freuen sich doch natürlich darüber, wenn sie regelmäßig auch Nachschub bekommen, und die holen sich dann auch alle Spiele, weil sie halt das bis zum Verrecken
nicht mehr spielen. Aber das heben wir uns jetzt aber mal für den Rundtisch auf.
Genau.
Als letzte News in dieser Rubrik wollen wir nochmal über Duke Nukem Forever sprechen. Nicht, weil es sich lohnt, immer darüber zu sprechen, weil der Duke einfach nicht tot zu kriegen ist, sondern weil jetzt lustigerweise, nachdem das Spiel offiziell eingestellt worden ist, immer neue Screenshots sozusagen das Licht der Welt erblicken und noch die Rede ist von Duke Nukem Begins.
Begins, ja.
Ja.
Mit Christian Bale
übrigens in der Hauptrolle.
Ja. Wir sind ja erstmal sprachlos, weil nachdem Duke Nukem Forever an sich eingestellt wurde, fing es auf einmal damit an, dass ein Screenshot nach dem anderen rauskam. Und vorher war es immer so jahrelange Stille, wo man dann irgendwie mal ein Artwork präsentiert.
Ja, weil die ganzen Ex-Mitarbeiter von 3D Realms
in ihren Facebook-Profilen...
Moment, die suchen ja einen neuen Job.
Ja.
Als Referenzen müssen sie Bilder zeigen und deswegen kommen jetzt diese ganzen...
Guck mal, was ich kann, ja. Wunderbar.
Aber man hat
was in 10 Jahren geschafft.
bei den ganzen Screenshots nie so das Gefühl... awesome, sondern man weiß immer, warum das bis jetzt noch nicht rausgekommen ist oder warum die vorher nicht gezeigt wurden. Man hat da immer so eine 3D-Figur, die ganz nett aussieht, die da ein paar nette Shader hat, aber der Hintergrund ist sowas von steril, das könnte jetzt auch irgendwie von so einem Russenstudio kommen.
Nein.
Und so, nein. Nee, das sollte jetzt nicht so rassistisch klingen, wie es war. Es ist ja so diese ganze...
Um Osteuropa in die Bresche zu springen, zum Beispiel Techland, Call of Duty,
sieht auch... Nee, aber es sollte ja abzielen auf diese ganzen Klone, die von so russischen Entwicklern kommen, die irgendwie grundlegend so nett aussehen, aber wo man schon sieht, warum man sie nicht kennt. So ist es doch. So, Stille im Raum, das peinliche Schweigen tritt ein.
Ja. Wir versuchen nur aus verfassungsrechtlichen Gründen ein bisschen Distanz aus dem Bier uns zu bringen. Ich kenne diesen Mann gar nicht.
Wir haben übrigens auch bei den erfolgreichsten News, EA macht auf einer schwulen Messe irgendwie so ein Panel.
Ja, um da jetzt mal ernst reinzubringen, genau, also das ist jetzt zwar abseits von der Sache, aber genau, EA hat ja irgendwie jetzt gesagt, so Leute, also nicht EA, ihr ist einfach so der Gastgeber von dieser Konferenz, die sich eben damit befasst.
Wir wollen hier über Duke Nukem reden, das war doch so am Rande gesagt.
Ja, aber das muss man wenn dann klarstellen und nicht das einfach so salopp.
Warum die Minderheiten hier ausgrenzen in unserer News-Aufstellung? Zack.
Genau, also haben die einfach nur eine Art Veranstaltung gemacht, halt, wo darüber gesprochen wird, dass halt auch Schwule in also auch virtuell irgendwie gesichert werden, weil es ja immer welche Freaks da draußen gibt, die halt ein Problem damit haben und die, die dann irgendwie dann anmachen. Also das muss auch nicht sein und das finde ich auch ganz gut, dass da irgendwelche, dass da Sachen jetzt geschaffen werden, wo die dann halt mehr geschützt werden, weil ich finde, Toleranz sollte man immer sein, egal ob der jetzt schwul, transsexuell oder keine Ahnung was ist.
Ja, das ist man bei uns sowieso in der richtigen Adresse, nicht nur, dass wir alle Berliner sind, sondern dass Daniel sozusagen aus der Hochburg der Schwulen kommt, aus Köln. Genau. Und ich meine, bei uns ist da jederzeit Toleranz. Ich meine, wir sind die Stadt des Christopher Street Days.
Ja. Wir werden zur Toleranz gezwungen, also wir haben ja keine andere Wahl als
Toleranz. Genau, aber auf der anderen Seite natürlich, man merkt es auch in den Comments immer wieder, man muss da noch viel Aufbauarbeit leisten und so, denn ich erinnere mich noch, als die zweite Episode von GTA angekündigt worden ist, Ballads of Gay Tony. Erstens, die erste Hälfte der Leute wusste nicht, dass Gay nicht unbedingt schwul
auch
heißt.
Heiter sein kann,
genau. Heiter und fröhlich. Und die andere Hälfte dachte, sie müsste jetzt unbedingt einen Schwulen spielen und fand das nicht so gut. Also, wie gesagt, Leute da leben und leben lassen und das ist, glaube ich, auch das Motto, was wir...
Und aber genau, Humor und Witze, es ist immer so der Kampf gegen jede Diktatur und jede Furcht, die verbreitet wird. Und deswegen mal hier und da so ein Schwulenwitz, das ist nie irgendwie böse gemeint oder sowas. Das ist einfach das beste Mittel, um sowas publik zu machen, um die Leute dazu zu bringen, das als Normalität zu akzeptieren. Und das ist nicht irgendwie böse gemeint.
Genau, die besten Schwulenwitze kommen ja von Schwulen selber, wenn man sich die Comics anguckt.
Und die lachen noch am meisten
darüber. Wir können ja jetzt dann doch nochmal
zu Duke Nukem kommen.
Wir sind Minderheitenwitz, genau.
Wir machen auf dieses Thema gekommen.
Ab jetzt machen wir nämlich nur noch Duke Nukem Witze. Kommt ein Duke in die Bar.
Genau.
Ja, ich hätte gern, ja, keine Ahnung was. Egal.
Warum so ein langes Gesicht? Ja.
Scheiße, falscher Film geguckt. Ja, genau.
Im Fahrwasser der Screenshots ist ja jetzt auch irgendwie so ein Gerichtsverfahren, was läuft zwischen Take-Two und den.
Ja, wo, glaube ich, keiner mehr so richtig durchblickt mittlerweile.
Ja, das ist so verwirrend. Und das dann immer aus dem Englischen von irgendeiner Check-News-Sache zu übersetzen.
Ja, das ist eine.
Da hat man manchmal gar keine Lust drauf. Da lässt man mal so eine News aus, weil die zu kompliziert zu übersetzen wäre. Aber du hast es ja mal gemacht und da ist ja rausgekommen, es ist irgendwie Duke Nukem Begins mal geplant.
Ja, in diesen Dokumenten, die da bei dem vor Gericht quasi so rumgereicht werden von Take-Two und 3D Realms, wie die sich so aus, wo sie sich so gegenseitig beschuldigen quasi, ist dann auch publik geworden, dass Gearbox, die ja unter anderem Borderlands jetzt gerade sitzen, fleißig, an Duke Begins gearbeitet haben und das dann erstmal unter anderem auf Eis gelegt wurde. Wir wissen nicht, worum es sich bei diesem Spiel dann konkret gehandelt hätte.
Also ich finde Gearbox so das neue Gwyn, muss ich sagen. Also weil Gearbox hat überall seine Finger momentan drin. Ja. Die basteln dann nicht nur Borderlands, angeblich in Duke Nukem, sondern dann arbeiten sie ja auch noch für Sega an Aliens, Colonial Marines. Also dann haben sie angeblich noch zwei andere Projekte in der Pipeline. Nur ist Gearbox noch nicht gerade so das größte Studio der Welt. Also vielleicht haben wir für jedes Spiel jetzt auch 5 Jahre Zeit, aber...
Sie hatten ja auch immer so Sachen wie dieses Medal of Honor Airborne, wo man so dachte, cool, neues Medal of Honor und sah auch ganz nett am Anfang aus. Aber dann ist es doch irgendwie so eine kleine Enttäuschung gewesen, weil es halt nur so ganz nett war, aber nicht die Qualitäten hatte, die man erwartet hat.
Ich finde, das zeichnet auch mal die großen Studios aus, das sieht man immer so schön an Infinity Ward, um damit auf unsere erste News zurückzukommen. Ich meine, das sind bestimmt ein Team, das ist genauso groß wie Gearbox oder größer und die machen alle 2 Jahre ein Spiel.
Ja.
Und damit rocken sie alles weg. Und dieses Konzept ist irgendwie lustiger als dieses so, wir arbeiten gerade an 5 Spielen und irgendwie machen die gerade fertig. Also deswegen. Aber Duke Nukem, denke mal, da wird keiner mehr damit rechnen, dass wir das jemals irgendwie in irgendeiner fertigen Form sehen werden. Wäre ja auch verrückt, wenn irgendein Publisher dann sagt, wir nehmen jetzt hier das zum Basteln da aus dem Spiel.
Das Einzige, was man sich vorstellen kann, ist, da fängt jemand von Grund auf was ganz Neues an und das wird dann innerhalb von 2 Jahren fertig.
Ja, die machen einen Sandbox auf einer einsamen Insel und mit irgendwelchen komischen Ringwesen.
Genau.
Wo der Duke dann reitet.
Aber bitte
und
nicht,
YMCA spielt.
Bitte nicht von Rockstar, so wie sie es beim Max Payne jetzt gerade versuchen, weil da haben wir eher üble Vorahnungen. Also.
Gut, aber gehen wir mal dann jetzt zur nächsten Kategorie. Podcast-Veteranen, und damit meinen wir Podcast-Veteranen, nicht etwa Spiele-Veteranen, die werden wissen, was als nächste Rubrik kommt, nämlich Neuerscheinungen der nächsten Woche. Da geht es jetzt langsam wieder so ein bisschen los. In der Woche vom 20. bis zum 26. Juli erscheint als absoluter Top-Titel natürlich für den Wii Sports Resort.
Oh yeah.
Das ist natürlich deswegen schon mal witzig, weil es einmal Nintendo-freundliche 40 Euro kostet, eine Wii Motion Plus gleich mit dabei ist und das Spiel an sich ja auch gar nicht mal so schlecht ist.
Falls ihr jetzt übrigens Anfänger seid und diesen Podcast zum ersten Mal hört, die Wii Motion Plus ist nicht etwa eine Remote mit diesem Anhängsel dran, sondern das ist wirklich nur das Zusatzgerät für eure Wiimote, damit die noch präziser ist.
Genau, das ist so ein kleiner quadratischer Kasten mit einem
Randstück. Genau, der wiegt 8 Kilo so in etwa.
Genau.
Das ist also noch gutes Handeltraining, was man dabei macht. Wir haben es ja ein bisschen angespielt.
Dadurch wird die Wiimote jetzt endlich so, wie sie eigentlich von Anfang an sein sollte, nämlich so, dass man irgendwie ein Lichtschwert damit schwingen kann.
Und genau.
Das,
sieht
und das wiederum erinnert dann an alte Nintendo 64-Tage zum Beispiel oder auch vorherige Nintendo-Konsolentage.
Vibrationsdinger.
Ja, oder musste, hier auch so extra Memory. Grafikpower.
Ja. Genau, ja, dieses Expansion-Pack da, was man
FX,
da...
FX.
Das war das. Fox, habe ich für Turok 2, habe ich mir das geholt.
Ja. Donkey Kong konnte man zum Beispiel ohne das, glaube ich, gar nicht spielen.
Genau, ja. Genau, das war also ein nettes Spielchen.
ist ja zum Glück heute das Muster gekommen. Ich werde es mir am Wochenende mal mitnehmen.
Ja, wir haben es ja angespielt bei Nintendo, wo wir uns ja
einen Arm voll gefressen
haben. Genau, Daniel, wir haben gesoffen.
Jetzt getrunken.
Mit den Gamer Girls Spaß gehabt.
Sah ganz lustig aus. Ja, genau. Wir holen die mal und dann erzählen die Gegendarstellung. Wie Daniel.
Wenn die hinkommen, dann haben sie keinen Mund mehr zum Sprechen. Also.
Ja, man kann ja auch Bauch reden, ja. Genau, ich habe es ein bisschen angespielt, es sah ganz nett aus, ich habe Frisbee gespielt, da hat es irgendwie besser geklappt als im wirklichen Leben, weil da bin ich doch eine ziemliche Niete, keine Ahnung warum.
Seltsam, ja.
Aber es gibt eine ganz lustige Varianten, also mit irgendwelchen komischen Skifahren, nicht Wasserskifahren kannst du da machen und so, halt alles, was ein bisschen Spaß macht und das kann man sich auf jeden Fall mal wieder angucken, wenn man wieder mal neues Futter braucht, wenn man die 100. Party mit Wii Sports gemacht hat und jetzt mal die 101. mit Wii Sports Resort macht, also eine Empfehlung auf jeden Fall.
Man ist ja eher im Moment so bei der Wahl, welches Spiel holt man sich, um an Motion Plus zu kommen, weil man hat ja immer die auch von EA die Pakete, wo das dabei ist. Und da kann man. Alexander Kappan hat mir gerade passend zum Sportspiel sein vollgeschwitztes Hemd hier gezeigt.
Ja, wir sind ja auch hier bei 31 Grad und ich sitze neben zwei heißen Typen, also von daher kann man mir das nicht. Aber was gibt's da noch alles?
Genau, also es gibt ja noch Divinity 2, nur für den PC.
Ach, weil das kommt jetzt schon.
Nächste Woche.
Ach,
für den PC, genau, du freust dich schon auf den Test.
Yeah.
Und es kommt nicht für die Xbox 360 wie ursprünglich geplant, weil eben die, glaube ich, mal wieder so ein bisschen das Ganze.
Ja, ich glaube, die müssen das alles nochmal völlig neu überdenken. Ja. Bin ich mal gespannt. War mir das Exemplar von der Cecile, schönen Gruß an Cecile Schneider, wenn die uns das zuschickt.
Genau.
Und dann gucken wir mal, was mir nicht so an dem Spiel gefallen hat, war ja diese komische Dracheneinlage. Ihr könnt das ja nochmal in meiner Preview durchlesen. Da kann man nämlich da sich in den Drachen verwandeln, das wirkt ein bisschen aufgesetzt, aber.
Ist halt ein Fantasy-Rollenspiel.
Es wird auf jeden Fall was für dich sein als
Gothic Freak. Genau, als Gothic Freak. Und da muss man noch sagen, dass DTP eigentlich mit Rollenspielen in letzter Zeit ein gutes Häkchen
hat. Drakensang.
Ich hab's nicht gespielt.
Ich hab's gespielt.
Ja, ich würfle 2 WF mit, keine Ahnung
was. Ich hab das schwarze Auge, bitte.
Ja,
nur weil du blauer hast.
Ja, wir wollen dann auch die Wertung auswürfeln mit so einem lustigen W12 von Dungeons and Dragons oder so.
Genau.
Wobei,
11 von 10.
Ich bin ja gespannt, wie kritisch dein Test sein wird, nachdem du mit Cecil von DTP bei
Kaffee trinken warst
bei Starbucks und so viel Spaß mit dir hattest.
Genau. Nun ja, wir werden das sehen. Ansonsten kommt eigentlich nur noch wieder jeder Haufen Menge Schrott auf den Markt. Traumzeit Las Vegas.
Ist denn noch wieder hier ein 1000 Juden Paket?
Das war, wenn dann 2000.
Genau. Aber eine Sache ist ganz witzig, die möchte ich ganz kurz nochmal erwähnen. Und zwar kommt nämlich auf von Astragon der Bus-Simulator 2009.
Ascaron oder Astragon?
Astragon.
Astragon, also ohne Bugs.
Das ist quasi
Astragon. Astragon ist ja gerade beschäftigt mit Peter Zweiger. Also sind gerade die Reste dabei. Nee, also es kommt der Bus-Simulator 2009 und da eine lustige Geschichte dazu fällt mir ein.
Oh.
Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen so, es gibt immer einen Landwirtschaftsmaschinen-Simulator, Gabelstapler-Simulator, Bus-Simulator, sonst was. Und man fragt sich ja immer, wer kauft diesen Scheiß eigentlich, weil wenn man natürlich so wie wir so abgefuckte Superzocker ist, der irgendwie jeden Abend sich irgendwie zwischen Gears of War, Forza, sonst was, die Luxusspiele nur reinzimmert, wer holt sich dann eigentlich diese langweiligen PC-Spiele? Und da muss ich sagen, da bin ich über einen ganz interessanten Leserbrief in der GameStar gestolpert, wo sich ein Leser gemeldet hat und gesagt hat, naja, okay, ist ja kein Wunder, dass diese Spiele in den Media-Control-Charts immer ganz oben sind, weil viele Gamer sind ja jetzt mittlerweile älter geworden, sind jetzt 30, 40 und haben Kinder. Und diese Kinder sind meistens so 5, 6, 7 Jahre alt und die stehen total auf diese Art von Spielen. Und das finde ich irgendwie dann doch wieder ganz sympathisch, weil wenn man Kinder an so eine Spiele ranführen muss und wenn du, weißt du, du gehst mit einem Kind, dein Steppke ist so 5, 6 Jahre alt und du willst mit ihm auf dem Bauernhof und er findet diesen Traktor total geil, dann finde ich es natürlich lustig, dass die dann auch zu Hause erstmal in Ruhe ein bisschen Traktor spielen. Das finde ich auf alle Fälle irgendwie sympathischer, und als wenn sie jetzt gleich wieder mit Super Mario anfangen und dann gleich wieder als nächstes kommt dann irgendwie Dungeons and Dragons und dann sind es am Ende wieder so die Spasten wie wir, die dann irgendwie nur noch irgendwie Kopf abschießen.
Falls ihr euch übrigens wundert, was da im ganzen im Hintergrund quietscht,
das ist mein Stuhl.
Das ist nicht etwa deine Gelenke oder sonstige körperliche Ausdünstung, die kommen ja dann eher von mir heute. Nee, das ist nämlich dein Stuhl.
Aber es gibt ja auch eine andere lustige Geschichte zum Thema. Wir hatten mal irgendwie so ein Trecker, so ein Busfahrersimulator oder so, bei uns im System eingetragen.
Ja, und jemand hat angerufen und gefragt, wie man den kaufen kann.
Genau, und da haben sich auch unzählige Leute in den Kommentaren zum Eintrag gemeldet und haben geschrieben, wo kann ich es mir holen? Hier meine E-Mail-Adresse, wo kriege ich es auch für Geld? Und
ja, wir haben den dann zurückgeschrieben, geht einfach zum nächsten Fahrkartenladen und holt euch eine Fahrkarte für den Bus.
Genau. Wären wir nicht so arrogante Penner, die irgendwie aus Prinzip nicht über diese Spiele berichten oder auch immer Browser-Games links liegen lassen, dann hätten wir vermutlich jetzt auch schon die dreifache Einschalt-PI-Quote.
Aber dann bleibt uns nur der Verweis auf unsere lieben Freunde von Golem, die wir privat sehr mögen.
Ja.
Und
wir sind ja so eine Art Golem-Fanclub. Wir hoffen auch, dass in der vierten Ausgabe vielleicht mal jemand von Golem hier mit, aber weißt du?
Weil die schreiben immer sowas, Texte, ja, das könnte ein Aufsatz irgendwie für die
Doktorarbeit sein. U-Bahn-Simulator Version 2, die Strecke U-Bahn U7 in Berlin.
Bester Test der Welt auf
Golem. Genau, haben wir schon alle, auch Gamona, sonst was, Gameswelt, wir haben alle das Muster bekommen und fast kein Penner hat darüber berichtet, wir auch nicht, weil wir dachten, sind U-Bahn-Simulator, wie schwul ist das denn? Das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber auf der anderen Seite muss man sagen, bei Golem gab es einen riesen langen Test dazu und die wussten sogar irgendwie, dass es da irgendwie Spurbreiten gibt bei der Berliner U-Bahn, die unterschiedlich sind. Ich wohne seit 32 Jahren in Berlin, ich habe das noch nie so richtig.
Ich finde, die sollten jetzt mal einen S-Bahn-Simulator rausbringen.
Ja,
so, passt da jetzt gerade so kaputt einfach. Ja. Du stehst einfach zwei Wochen und darfst dir so im Hintergrund angucken, wie die Leute einfach nur schwitzend im Waggon hängen. Das ist ein
Spiel, wie du in der Werkshalle bist und die Räder alle aus.
Leute, wenn ihr U-Bahn-Fahrer werden wollt und ihr schafft es einfach nicht, diesen verdammten Idiotentest zu bestehen, den man vorher ankreuzmäßig damit Multiple Choice machen muss, dann lest euch den Golem-Test durch und das ist alles kein Problem mehr.
Genau, aber jetzt genug Werbung für Golem. Die haben ja noch nicht mal ihre Werbebudgets für uns überwiesen. Also, in diesem Sinne, zur letzten Rubrik, dem runden Tisch. Wenn wir beim runden Tisch nicht gerade so ein aktuelles Thema haben, was super spannend ist, dann nutzen wir einfach die Chance, um sozusagen einen Einblick zu gewähren in das langweilige Leben eines Spieleredakteurs bei Area Games. Wobei das langweilig natürlich eine ironische Überspitzung war, denn quasi, es ist eigentlich so wie Hugh Hefner in seiner Villa
erlebt. Nur im Mauerpark.
Genau.
Der war der Trench.
Ja. Falls ihr kleine Kinder habt, aber genau, wir bieten auch Daycare an. Nee, Spaß beiseite.
Jeder Tag ein Christopher Street Day bei uns im Leben als Spieleredakteur.
Bautzen Apollonese, splitternackt im Sicherheitstrakt, aber egal.
Wir also jetzt
ein Titel Zitat aus Walter Mörs.
Nein.
Ich oute mich nochmal als Fan der Walter Mörs Comic. Wie gesagt, das ist keine Arschloch und Co. Und Ralf König.
Mein Bronker oder wie der heißt.
Was ich dir ausgeliehen habe, noch nicht zurückbekommen habe.
Und
was
seit einem Jahr
immer noch nicht
gelesen habe. Hab ich den kaputt gemacht, muss ich dir neu kaufen.
Ja, aber auch Ralf König, glaube ich, kann ich nur empfehlen. Also wer es noch nicht kennt, also jeder kennt die Verfilmung.
Der bewegte Mann.
Der bewegte Mann.
Kondom des Grauens.
Kondom des Grauens, wobei die nur wiederum scheiße war. Aber wer da mal reinsteigen möchte, wie gesagt, Super Paradise oder ach, da gibt es so viele gute Comics.
Gibt es einen Test bei Golem?
Stimmt. Ansonsten, das Highlight der Woche ist natürlich, Kappi bekommt DSL.
Leute, endlich im Internetzeitalter.
Ja.
Also, könnt dann
das
auch,
ist ja fast schon ein bisschen peinlich.
Kapp der Angst enden.
Genau, das darf man jetzt nicht laut sagen. Nee, ich kriege halt endlich mal DSL. Genau, die Jungs von 1&1, um mal ein bisschen Werbung zu machen, die bei mir vorbeigekommen, beziehungsweise waren noch nicht da.
Ich bin bei Alice, und wo bist du?
Bei Telekom.
Aber ich habe da die super angeholt für 20 Euro, also fest.
Ich war auch bei Alice, aber als ich dann nach Brandenburg gezogen bin, nach Bernau und feststellen musste, dass es da irgendwie so ein Entwicklungsland in DSL ist, da gibt es nur Telekom.
Obwohl der arme.
Ich kenne sie ja persönlich, deswegen war das ganz einfach.
Der arme Stefan, der hier gleich um die Ecke wohnt, in Mitte, der hat auch kein DSL. Das ist ja auch sehr lustig, wie die das da verteilen. Nee, genau, da freue ich mich heute, da werde ich heute gleich mal in die Weiten des Internets einsteigen, werde mal ein bisschen Xbox Live unsicher machen, werde quasi den Marktplatz leer kaufen. Ja, mit den ganzen MS-Points, die ich habe, und ja, da würde ich freuen. 100 Milliarden.
Normalerweise würdet ihr jetzt hören, wie wir zu viert weiterquatschen und noch sozusagen pikante Details aus unserem Privatleben erzählen.
Zwei Stunden lang,
aber leider gab es natürlich bei dem runden Tisch wieder ein kleines technisches Problem, sonst wäre es nicht Area Games.
Das sind fast Veteranentreff-Verhältnisse gewesen, ja, als wenn wir das mit uralten Funktelefonen aufgenommen hätten.
Genau, als hätten wir so über den Atlantik telefoniert, aber stattdessen sitzen jetzt nur noch Daniel und ich hier, weil die anderen schon wieder abgehauen sind. Der Kappi, weil er sein DSL endlich bekommt zu Hause. Und der Tim, weil er, glaube ich, jetzt Feierabend hat. Ja, ist ja auch Freitag um 3 auch zu verstehen.
Warm hier.
Ja. Genau. Ansonsten, es gab sozusagen diese Woche nicht mehr so viel, bis auf zwei Themen, die natürlich interessant sind. Einmal natürlich Monkey Island, wobei man sagen muss, darüber haben wir in der Area Vision ja schon ganz viel erzählt. Genau. Und zum anderen einer gegen 100. Darüber haben wir in der Area Vision wenig erzählt, aber die meisten, die von euch eine Xbox 360 haben, die werden das schon erlebt haben. Es ist eine wirklich spannende Geschichte. Es ist ja ein Quiz, quasi, dass für Goldmitglieder kostenlos ist. Oder? Was sagst du da so?
Ja, nee, ich muss nur lachen, weil wir uns immer so angucken, als wenn wir uns das gegenseitig erzählen würden. Ja. Dabei sprechen wir mit den Zuschauern. Aber gut, nee, lassen wir mal weiterlaufen.
Die Zuschauer.
Ja, also für Goldmitglieder kostenlos, hast du gerade gesagt. Und ist halt wie eine TV-Serie auch richtig mit festen Anfangszeiten, festen Endzeiten, wo du dann jeden Abend pünktlich um 21 Uhr oder wann es gerade stattfindet, am Wochenende auch mal um 14 Uhr antanzt. Aber es gibt halt nur eine so eine Hauptrunde, wo es dann wirklich was zu gewinnen gibt. Und der Rest ist dann eher so just for fun, free-to-play zu bestimmten Themen. Mal Fokus auf Fußball, mal Fokus auf Spiele. Und
genau, aber das sind eher so Übungsrunden
genau.
In der Woche. Denn der The Real Deal ist quasi immer sonntags um 21 Uhr die Live-Sendung, wo man dann eben auch in die Rolle des einen schlüpfen kann.
Oder der 100.
Oder die der 100.
Auch einzeln.
Wie gesagt, wobei allerdings, man muss sagen, ich glaube momentan sind wir so bei 15.000 deutschen Mitspielern. Und da ist natürlich die Chance eher gering, selbst unter die 100 zu kommen. Aber ich denke mal, da muss man einfach eine Weile am Ball sein. Irgendwann ist man da schon dran.
Und es macht ja auch so Spaß. Es ist ja wirklich, als wenn man im Fernsehen was gucken würde, so eine Quizshow. Aber du kannst halt wirklich nicht nur vom Fernseher so tun, als wenn du miträtst, sondern deine Antwort auch dann eingeben. Einen Punktestand kriegst du auch als Zuschauer, kannst dich dann mit den anderen vergleichen. Und besonders lustig ist das halt, wenn du so eine Xbox Live Party auch machst, dann mit den anderen chattest, dir gegenseitig Tipps gibst, dich auslachst. Wir haben das ja mit genau. unserem lieben Simon Sattes aus dem Forum und hier Martin Griesbrei.
Ja.
Da haben wir uns dann im Voice Chat getroffen. Und das macht dann einfach Laune, so ein geselliger Fernsehabend zusammen über
Xbox. Das ist zum ersten Mal eben wirklich was, was man mit der Spielkonsole was macht, was dem Fernsehen in seiner ureigensten Disziplin vielleicht Konkurrenz machen kann, weil es kommt auch sogar ein bisschen TV-Atmosphäre auf. Es sind zwar nur diese lustigen Avatare, die da rumstehen, aber durch die Moderation und so, man hat wirklich das Gefühl, man wäre jetzt bei einer TV-Sendung mit live dabei und das ist dann eben wirklich was, was deutlich reizvoller ist, als sich jetzt nur irgendwie Wer wird Millionär mit Günther Jauch anzugucken und sich dann zu ärgern, dass man wieder viel mehr wusste, als dieser schwache Mate da vorne auf der Leinwand saß. Denn jetzt kann man es wirklich mal beweisen, ob man mehr weiß und in den meisten Fällen stellt man dann ernüchtert fest, dass wieder irgendwie 1000 Leute die Antwort viel schneller wussten.
Was aber gar nicht so schlimm ist, weil ich finde, dadurch, dass man eben gegen so viele spielt, fühlt man sich jetzt nicht irgendwie so im Bedrängnis. Man misst sich jetzt mit einem und alle Augen sind auf einen gerichtet, weil man so im Mittelpunkt ist.
Man kann so mit der Masse
mitspielen. Ja, man kann so ganz locker so ein bisschen mitraten und wenn man falsch liegt, ist auch okay und es ist einfach so, es ist ein cooles Konzept, so für einen schönen Feierabend so entspannt.
Genau, ansonsten war halt eben noch die Story, dass der Woche quasi eigentlich Monkey Island, weil ja das endlich auf Xbox Live Arcade erschienen ist für 800 Micro Points und eben quasi das Remake des ersten Teils ist.
Genau.
Und lustige Nebengeschichte war halt eben, dass man sagen muss, dass unser geschätzter Freund Boris Schneider-Johne,
der damals dir eine erste Xbox überreicht hat vorab, als du Area Xbox gestartet
2001,
hast.
2001, genau.
Ja, da gibt es noch Fotos
Bilder,
von. Kannst genau. du irgendwie einblenden?
Kann ich bei beim Podcast.
Ja, genau.
Gute Idee. Könnte ich sogar einblenden technisch, aber da irgendwie glaube ich, dass niemand über seinen iPod benutzt diese Funktion, lasse ich es lieber.
Ich wette, fast alle unsere Zuhörer senken gerade den Kopf, weil sie diese Funktion tatsächlich eingeschaltet haben. Nee, es gab ja dieses berühmte Bild auch, wo ihr demonstriert, wie lang das Kabel ist.
Ja, weil das
ist
ja so, dass man auseinanderreißen kann.
Genau,
das war so ein Unique Selling Proposition, so ein USP der Xbox, dass es ein 3 Meter langes Kabel hatte. Aber das soll uns nicht davon ablenken, dass es eine lustige Anekdote ist, dass Boris Schneider-Johne etwas enttäuscht ist, dass er in den Credits dieses Spiels gar nicht mehr auftaucht, obwohl er damals die wirklich sehr gelungene deutsche Übersetzung gemacht hat.
Eben.
Und wie gesagt,
da kann man jetzt über seinen 360-Net-Blog denken, was man will, aber da hat er auch wirklich recht. Das ist nicht so schön, weil es sind ja tatsächlich seine Übersetzungen unverändert, die da drin sind. Und die sind ja auch wirklich sehr gut gewesen. Er hat nicht alles 1:1 übersetzt, weil es auch nicht ging.
Ging ja nicht,
Man muss es vom Sinn her teilweise ändern. Ich finde es auch manchmal lustiger, was er sich da ausgedacht hat, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil ich als Deutscher dann mehr einen Bezug zu habe.
Vielleicht gerade auch bei den Beleidigungsduellen.
Genau. Das ist ja bis heute teilweise legendär, was für Sätze da rausgekommen sind. Und die meisten Leute werden da ja auch noch was jünger gewesen sein, als sie es gespielt haben. Die hätten damals Monkey Island gar nicht entdeckt.
Wenn es nur auf Englisch gewesen
wäre. Eben. Also ich weiß nicht, wie alt ich da mal war, 6, 7, als ich das erste Mal gespielt habe. Und da hätte ich garantiert nicht mit dem englischen Monkey Island irgendwas anfangen können. Und er hat ja dann die Geschichte vor kurzem auch nochmal Revue passieren lassen, dass damals er gesagt hat, hey, wäre doch ganz nett, so ein Adventure mal zu übersetzen, weil auf dem deutschen Markt, da sind Leute, die Adventures gern spielen würden auf Deutsch. Und da haben sie eben beim Publisher, ich weiß nicht, wer es damals war, Activision oder so, lustigerweise.
LucasArts,
weiß ich auch nicht.
Und, also, oder Bumiko oder so, es gab ja damals so Publisher, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr.
Genau, also, ja, irgendjemand wird es wohl gesehen. Die haben halt gesagt, nee, stimmt nicht, das kann man nicht machen, ist nicht möglich und zu viel Aufwand. Und dann hat er sich hingesetzt, hat irgend so einen Hack programmiert, hat sich da selbst in die Programmstrukturen eingearbeitet und hat es einfach innerhalb von ein paar Nacht- und Nebelaktionen auf eigene Faust übersetzt und denen dann zugeschickt. Dann haben die das nach Amerika ohne einen Kommentar trocken weitergeleitet und zack ist das dann auf dem deutschen Markt so rausgekommen.
Ja.
Und das ist einfach eine tolle Eigeninitiative gewesen, der wir alle als große Monkey Island-Fans halt viel zu verdanken haben. Und das sollte man dann auch heute noch zu würdigen wissen. Dann ist es auch schade, dass er nicht erwähnt wurde.
Genau, denn man ist ja auch heute verwöhnt, weil durch die vielen Lokalisierungsarbeiten, gerade in der Frühzeit der Computerspiele, ich erinnere mich, glaube ich, noch, dass zum Beispiel die ganzen Sierra Adventures, ob das so Legends of Larry war oder Space Quest, Die wurden, glaube ich, fast nie ins Deutsche übersetzt. Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann möchte ich das korrigieren, aber ich glaube zum Beispiel, also King's Quest ist, glaube ich, übersetzt worden, aber ja, die anderen Sachen eigentlich nicht. Und deswegen waren Adventures ja auch quasi in Deutschland lange Zeit halt immer nur so für die Nerds, die halt gute Englischkenntnisse hatten. Und erst mit Anfang der 90er Jahre, wo das dann mit den LucasArts-Spielen anfing, dass die auch ins Deutsche gekommen sind, fuhr eigentlich dieser Adventure-Zug so langsam los. Unverständlich ist halt, dass eben jetzt das wieder in eine andere Richtung geht und wir jetzt wieder auf deutsche Versionen warten müssen. Also eben, sowohl die Tales of Monkey Island von Telltale Games als auch eben jetzt der Klassiker, die haben brillante Sprachausgabe, aber leider halt nicht in Deutsch.
Und das ist dann manchmal halt verwirrend, wenn du da unten die deutschen Texte zur Auswahl hast, wenn du die Dialogoptionen hast oder eben im Menü die Gegenstände und auf dem Englischen in der Synchronisation ist es dann halt auf Englisch gesprochen und teilweise ist dann der Sinn ganz anders und das kann dann auch ab und zu mal für Verwirrung sorgen. Und das ist eben wirklich schade, dass sie da keine deutsche Synchronisation oder sowas mehr gemacht haben. Das wird man sich da auch wirklich wünschen. Und man muss ja auch noch sagen, jetzt schnell, bevor wieder Leute klugscheißen, vielleicht haben wir es auch falsch erzählt und Boris Schneider-John hat schon vorher Adventures übersetzt und Monkey Island war dann erst später noch dazugekommen. Ich weiß es gar nicht, ob Zack McCracken schon... Ob diese ganze Umprogrammierungsgeschichte da schon vorher war. Aber ihr wisst schon, was gemeint ist. Also ja, war eine klasse Aktion damals.
Und wir werden in der kommenden Woche noch viel mehr lustige Geschichten zu erzählen haben, weil in der nächsten Woche, da geht es richtig rund. Der Alexander Kappan fliegt nach Paris und schaut sich da dieses Ruse an von Ubisoft. Das ist ja dieses komische Strategiespiel, was man so am besten auf dem Tisch spielt. Ja. Und dann, also wer sich da für 40.000 Euro diesen so einen LCD-Tisch kaufen kann.
Wer dann dazu neigt, wenn er ein bisschen getrunken hat, besoffen auf dem Tisch zu tanzen, der führt dann seine Armeen irgendwie so mit dem Fuß ins Verderben.
Genau. Wir gucken uns also Ruse an, werden da erste Eindrücke haben im nächsten Podcast und natürlich auch von Dirt 2, denn da werde ich dann zum Lausitzring fahren und mir da so ein Bayer-Rennen angucken. Vielleicht auch in einem von diesen Bayer-Fahrzeugen drin sitzen, wenn meine Kotzgrenze das aushält. Und,
also wenn du das Büro hier überlebst jeden Tag, dann muss deine Kotzgrenze schon ganz schön weit oben sein.
Also ich bin mal gespannt, vor allem eben auf Dirt 2, weil es ist ja wie bei Colin McRae Dirt beim ersten so, dass man immer wieder die Videos anguckt und sagt so, boah, so geil, sieht das niemals in echt aus und dann spielt man es wieder und es sieht so geil aus. Also das muss man da sagen, ist ja wirklich immer noch Codemasters große Stärke, dass die wirklich hammergeile Rennspiele raushauen, vor allem was die Grafik angeht und deswegen bin ich gespannt auf Dirt 2. Also, nächste Woche, wie gesagt, Dirt 2, Roos.
Vielleicht geben wir noch kurz ein Update wegen Battlefield, weil wir das letzte Woche ja auch angesprochen haben.
Ja.
Weil ja die Serverprobleme wirklich da noch unausstehlich sich darstellten. Aber inzwischen ist es zumindest bei mir besser geworden. Ich kann, wenn ich alleine spiele, immer sofort joinen und auch wenn ich in der Gruppe bin, klappt es jetzt eigentlich so mit fast jedem Versuch. Also wer bis jetzt noch gewartet hat, sich eigentlich kaufen wollte, aber abgeschreckt war durch die technischen Probleme, der kann sich jetzt wirklich holen. Da hat EA zum Glück nachgelegt. Und das ist ein super Spiel.
Es sei denn, er ist so eine arme Sau wie ich, der so irgendwie im Norden von Brandenburg wohnt, in Bernau, und nur DSL 1000 hat, weil ich muss sagen, mit DSL 1000 macht es keinen Spaß. Ich habe eine super laggige Verbindung, ich habe es ein paar Mal probiert. Es ist mittlerweile von meiner Festplatte gelöscht worden, weil es einfach keinen Sinn macht, wenn ich irgendwie auf einen Panzer ziele und der eigentlich schon 2 Meter weiter ist, als da, wo ich gerade zuschieße. Nun bin ich auch nicht so der begabteste Battlefield-Spieler, das mag ich gerne zugeben, aber es ist, glaube ich, ein Spiel, was schon eine etwas höhere, bessere DSL-Leitung voraussetzt. Und wenn man die nicht hat, dann sollte man vielleicht erstmal die Demo-Probe spielen, um mal zu gucken.
Ja? Thanks for pointing that out, Captain Obvious.
Ja, stimmt. Dieser ewige Demo-Hinweis, der sollte eigentlich so auf diese Bannliste kommen. Wir hoffen, euch hat dieser
Podcast... Wer ein 56K-Modem hat, sollte sich Battlefield vielleicht nicht holen, weil...
Ja, bla bla bla. Okay. Also wir wünschen...
Mach mal den ab.
Ja, genau. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem dritten Podcast. Seid euch gewiss, der vierte kommt bestimmt nämlich nächsten Samstag wieder auf Aero Games oder iTunes oder wo auch immer ihr uns hört. Wir wünschen viel Spaß und ein schönes Wochenende. Tschüss sagen jetzt in kleiner Runde Alex und
Alexander Kappan,
genau. Tim
und Daniel.
Yo, tschüss.